Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Heute spreche ich wieder mit einem einfach erfolgreichen Menschen. Wir sagen Hallo zu einem einfach erfolgreichen Menschen. Hallo David Simhofen.
Hallo, Hajo.
Genau, hallo. Du bist auch aktiv im Agile Coaching, entwickelst Organisationen weiter, bist selbst, ich würde sagen, erfolgreicher Podcast seit, bestimmt schon 2 Jahren. Erzähl doch mal, was treibt dich gerade um?
Was mich gerade umtreibt, ja, also beruflich definitiv das Thema Organisationsentwicklung. Ich werde jetzt Anfang September ein sehr großes neues Projekt starten und einen Fachbereich in der Organisation, also in der Reorganisation begleiten. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, mein Steckenpferd, mit dem ich das gerade mache, ist, ich lasse mich viel durch Luhmann, durch die Systemtheorie inspirieren. Und das ist ein Fass ohne Boden, würde ich sagen. Das macht gerade sehr Spaß, mich darin zu verlieren.
Verlieren ist ein gutes Stichwort. Da finde ich auch irgendwann den richtig guten Einstieg, glaube ich. Da würde ich gleich gerne drauf zurückkommen nochmal. Gerade die Systemtheorie, da ist ja sehr, sehr, sehr viel drin.
Ja.
Wenn du sagst, ein großes Projekt, hol uns doch einmal nochmal mit rein. Wie groß ist groß für dich?
Also in dem Fall ein Fachbereich reorganisieren. Da sprechen wir von 160 Leuten. Die Laufzeit ist jetzt erstmal auf 1 Jahr begrenzt und danach sehen wir weiter. Genau, also Größenordnung 160 Leute neu, kostfunktional zusammenstecken, sodass die Wertschöpfung funktioniert.
Dass die Wertschöpfung funktioniert, das ist doch immer eine sehr, sehr gute Voraussetzung. 160 Menschen, sagst du, 160 Leute, ist das bislang ein Fachbereich oder wird das dann sozusagen komplett neu zusammengeschnitten, was früher 3, 4, 5 Silos waren, werden dann neu crossfunktional?
Das werde ich noch genau herausfinden. Also es ist ein Fachbereich, der sich jetzt neu aufstellt, natürlich aber mit extrem vielen Schnittstellen zu anderen Bereichen. Und das soll jetzt eben neu gedacht werden. Also da sind wir ergebnisoffen, was ich sehr gut finde, wie das dann nachher final aussieht.
Ja.
Und das wird sich, wie heißt es so schön, das ist ja der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel. Und wenn du jetzt schon sagen kannst, Laufzeit 1 Jahr und dann mal weitersehen, da wird sich ja unterwegs mit Sicherheit viel, viel, viel heute noch nicht Erkennbares ergeben.
Ja, definitiv. Und das ist das Spannende.
Genau, das ist das Spannende. Dann lass uns doch gleich mal deine 2 Themen verheiraten. Da ist ja ein aktuelles System, was ein zukünftiges System wird. Du gehst da mit Sicherheit mit deinen systemtheoretischen Ansätzen ran. Magst du uns da mal mit auf deine Reise nehmen? Was ist da dein erster Ansatz?
Ja, im ersten Schritt, was wir jetzt tun, ist natürlich erstmal eine Auftragsklärung. Das heißt, ich möchte sehr genau verstehen, wer sind die Auftraggeber, wer sind unsere Sponsoren, wer beauftragt uns hier mit was, wer könnte uns gefährlich werden im Projekt, also wer könnte das quasi auch wieder kippen oder wer hat das Potenzial, auch Widerstand damit reinzubringen, neben dem, was halt immer so als Widerstand aufkommt in solchen, ich nenne es einfach mal Change-Projekten. Mhm. Also Auftragsklärung heißt, was ist unser Ziel, woran erkennen wir in einem Jahr, dass wir erfolgreicher sind als heute, am besten auch schon mal zwischendurch sich die Frage stellen. Und dann wird mein Ziel sein, dass wir uns, also das ist mein Ansatz immer, ne, immer auf die Wertschöpfung gucken, dass es nicht zum Selbstzweck wird. Das heißt, was ist das konkrete Problem, was am Markt gelöst werden möchte? Beziehungsweise die Frage, die ich immer gerne stelle, ist, wenn Agilität die Lösung ist, was ist das Problem?
Ja.
Ne? Und vom Kunden aus, vom Markt her gedacht, dann intern die Organisation neu zu strukturieren. Das ist mein Ansatz. Wie das dann konkret aussieht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht.
Da geht ja dann agil vor, darf ich annehmen.
Ja, genau.
Ich mag den Ansatz, weil wie oft gibt es diese Fragen, wir müssen ja alles agil machen und die ganzen Buzzwords werden benutzt und am Ende passiert dann eben nichts, außer dass intern viel Zeit verpufft ist und eben nichts Messbares, nichts Beobachtbares und vor allem nichts für den Kunden Wertschöpfendes entstanden ist.
Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, also ich glaube, das findet man ja in jedem Buch, ne? Das sind letztendlich auch nur Phrasen, die man sagt. Man muss sich halt an der Wertschöpfung orientieren. Mhm. Ich glaube, der viel spannendere Teil ist zu berücksichtigen, dass es in den Organisationen natürlich auch politisch zugeht. Das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, was ist anschlussfähig und was nicht? Also was ist realistisch überhaupt möglich im nächsten Schritt? Weil natürlich, und da bin ich jetzt, also die Naivität habe ich mir genommen, dass wir da machen können, was wir wollen. Da wird es auch natürlich von einem Vorstand, von einem CEO, wer auch immer da natürlich der Sponsor ist, sagen, pass auf, das und das muss halt wirtschaftlich nachher bei rumkommen. Also, weiß ich nicht, Köpfe einsparen, Geld muss mehr sein. So, von dem her ist es zum Teil auch ein Selbstzweck. Das wird keine Frage sein.
Ja, und wenn man ehrlich ist, am Anfang von so einem Projekt weiß man ja noch gar nicht. Kann auch gar nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt.
Ja.
Ich habe das damals noch beim klassischen Projektmanagement, der erste Geschäftsführer hat gesagt, the art of the possible. Mhm. Na, also machen, möglich machen, was möglich zu machen ist. Und ich mag den Ansatz im OKR, ne? 70 ist das neue 100. Früher haben wir halt gesagt, okay, das ist jetzt gut genug und heute nehmen wir uns direkt die 70% vor. Heißt nicht, dass ich die Standards immer runtersetzen möchte. Heißt nur, dass wir unterwegs auch nochmal umschauen können, was wir machen wollen.
Ja.
Und tatsächlich politisch sagst du, ne, was ist Politik? Politik ist ja nicht unbedingt Meinung vertreten, sondern Mehrheiten organisieren. Was wir auch immer mal wieder sehen, wenn Politiker komplett die Meinung ändern. Die Wertschöpfung dabei im Blick halten, ich weiß nicht, meine Erfahrung ist, dass gerade die Menschen hoch in der Hierarchie nichts dagegen haben, wenn Einsparpotenziale oder klar neue Chancen direkt anvisiert werden. Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
Ja, das stimmt. Nur möchte ich da eine Bewusstheit schaffen für die, wie soll ich sagen, ich sage jetzt einfach mal Kausalität, ne? Also was zuerst kommt. Die Begründung, irgendwas mit Agilität zu machen, um nachher Geld zu sparen, ist der falsche Denkansatz. Ich löse ein Problem des Marktes, ich produziere, ich schaue, dass ich eine bessere Wertschöpfung realisiere und dann kann ich schauen, ob ich erstens Effizienzgewinne produziere oder sogar vielleicht nochmal neue Ideen dabei generiere, die ich dann umsetzen kann und dann ist das Ergebnis nachher ein besserer Gewinn, mehr Geld, vielleicht aber auch weniger Geld, dafür neue Potenziale, die ich entdecke. Und das meine ich ein bisschen mit Politik, was ist quasi möglich, weil dann natürlich das einerseits ist langfristige Handlungsoptionen aufzeigen, was kann man machen, was dann in 10 Jahren vielleicht mal einen Erfolg hat oder meinetwegen in 5, ist eine Wette, natürlich, weiß ich nicht, ist eine Wette, die man eingeht. Gerade in größeren Unternehmen ist es ja aber so, dass die Top-Management, sagen wir mal, eher quartalsweise incentiviert sind, damit die Zahlen passen. Und kein Vorwurf, weil ist ja letztendlich eine Aktiengesellschaft, ne, sind externe Leute, die da ihr Geld reinlegen und die natürlich Dividende oder Rendite haben wollen.
Ja, ich habe da ja auch so eine zwiegespaltene Meinung. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil so auch Geld bereitgestellt wird, um neue Dinge, schöne Dinge oder auch einfach problemlösende Dinge in die Welt zu bringen. Auf der anderen Seite mag ich es halt schon ein bisschen mittelfristig, ein bisschen langfristiger zu denken. Also im Studium habe ich mal 10 Jahre langfristig gelernt. So weit traut sich heute, glaube ich, in meiner Wahrnehmung zumindest keiner mehr in die Zukunft zu schauen. Aber ein bisschen mehr über den Tellerrand als bloß die nächste Quartalswende mag ich im Grunde schon sehr. Wie kommst denn du immer wieder dahin, den Markt und dessen Notwendigkeiten in Fokus zu nehmen?
Ich glaube, dass das eines der wesentlichen Vorteile von Beratung ist, weil ich als Externer einen, ich sage einfach mal, frischen Blick habe auf die Organisation und nicht der Betriebsblindheit ausgesetzt bin. Da werde ich jetzt auch reinfallen, je länger ich in dem Projekt bin, das ist gar keine Frage. Dafür habe ich mir aber das Backup andere Kollegen aus meinem Netzwerk, damit habe ich dafür gesorgt, weil da werde ich regelmäßig in den Austausch gehen, ihnen meine aktuelle Situation schildern und ich hoffe, dass ich dadurch wieder einen neutraleren Blick bekomme. Genau, aber ich glaube, dass gerade als Berater, als Externer da ein Riesennutzen drin liegt, weil wir eben, Luhmann würde sagen, Beobachtungen zweiter oder sogar dritter Ordnung machen können. Also wir sind nicht selbst gefangen in den Mechanismen, die halt innerhalb einer Organisation als normal empfunden werden. Wir schauen da drauf und sagen, was macht ihr denn da? Ja, das machen wir schon immer so. Das macht keinen Sinn. Wieso? Ja, so und so. Ja. Ah, wow, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
So, ja, das stimmt.
Passiert oft.
Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr genau vorgeht, aber meine Erfahrung mit den Beratern ist auch, dass bevor sowas wirklich vorgeschlagen wird, also Beobachtung, klar, können direkt geäußert werden, aber ich habe dieses Wort, das neudeutsche Wort Challengen, da kennengelernt, dass bevor sowas wirklich vorgeschlagen wird, dass 3, 4, 5 Mal sozusagen auf Herz und Nieren geprüft wird, kann das überhaupt ein denkbarer Weg sein? Man weiß es natürlich in der Theorie nicht vorher. Aber wenn du sagst, dass du dich da mit Kollegen immer wieder abstimmst, dass, damit du neutral drauf schaust, ist das geübte Praxis von dir? Ist das so eine fast schon Best Practice? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du das jetzt schon direkt im Vorfeld mit reindenkst?
Ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich es als Best Practice bezeichnen würde, sondern es hilft mir einfach nur, das ist ein negativer Nebeneffekt meiner Rolle als Agile Coach oder Organisationsentwickler, ganz einfach deshalb, weil ich meistens alleine in dieser Rolle unterwegs bin und ich dann als Einzelshow den Kunden mit unterstütze. Die Aufgaben, um die dann aber geht, sind meistens aber viel zu komplex, als dass ich da alleine mächtig wäre, mich dem Thema anzunehmen. Jetzt bin ich natürlich auf der einen Seite extrem dankbar, dass ich sehr erfahrene Kollegen und Kolleginnen habe, die in dem Projekt selber arbeiten. Also das heißt, ich stelle mein Wissen zur Verfügung und dann können sie selber auf Lösungen kommen. Das ist schon mal super. Aber halt eben auch auf meiner Seite, dass ich externe Leute, die mit dem Projekt gar nichts zu tun haben, immer wieder mit einbeziehe, Ideen austausche, um einfach zu gucken, ob ich halbwegs auf dem richtigen Pfad bin oder ob ich jetzt kompletten Quatsch mir zusammendenke. Ja. Das hilft einfach.
Suchst du dir die projektbezogen immer wieder neu oder habt ihr so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Mastermind, ihr werdet einen anderen Begriff haben, aber Menschen, wo du dich immer mal wieder sozusagen zur Klarheit reden kannst,
Es sind immer die gleichen Leute. Da kommt mal einer dazu, mal verschwindet wieder einer, aber meistens sind die gleichen Leute. Sag mal, die Welt ist ja in der Community dann doch sehr klein.
Das stimmt. Ja. Wie viele seid ihr so, die diesen regelmäßigen Austausch pflegen?
2, 3.
Ja, kann ja eine gute Größe sein. So ja. Kriegt jeder mal die Gelegenheit, seine Themen in der Tiefe nochmal durchleuchtet zu bekommen. Und es ist wahrscheinlich immer noch möglich, nehme ich jetzt einfach mal an, relativ schnell eine Antwort zu bekommen, wenn jemand ein Thema gut.
Ja, genau.
Du hast ja ein bisschen mehr gesehen, was so agile Projekte angeht und Organisationsentwicklung. Ich glaube, du warst viel als Berater bei Kunden drin.
Ja.
Wie ist denn dein Erleben? Ist das mit dem Erstellen, Einrichten, Pflegen von so einer Community of Practice, dass eben diese agile Denkweise sich auch innerhalb der von dir beratenden Unternehmen, na, dass es da wirklich Fuß fassen kann, der Samen Wurzeln schlagen kann und sich schön entwickeln kann? Ist das gelebte Praxis oder welche Erfahrungen machst du da?
Ja, ist gelebte Praxis, wird sehr häufig gemacht. Beziehungsweise ich kann sogar sagen, ich habe kein Unternehmen bisher kennengelernt, das keine COP hatte. Also von dem her ist das wirklich, ich würde schon fast sagen, Standard geworden. Ich finde es auch gut. Ich habe bisher jetzt noch kein besseres Format gefunden. Würde trotzdem aber mal, ich beäugle es immer noch kritisch, weil teilweise das Wissensgefälle oder das Erfahrungsgefälle extrem hoch ist und man dann auch sich häufig in so einer Art Kompromiss wiederfindet. Das heißt, die sehr, sehr Erfahrenen können nicht in der Tiefe reden, wie sie es gerne würden, ganz einfach, weil sonst die anderen verloren sind. Und die, die halt nicht so viel Erfahrung mitbringen, profitieren natürlich davon, dass dann Erfahrene da mit drin sitzen, aber genau, das zieht dann das Gesamtlevel, sagen wir mal, ein bisschen runter. Wenn du dann verschiedene Level einführst, dann hast du wieder die 2, 3, 4 Klassengesellschaft, kommt auch nicht gut an. Also da habe ich noch keine ideale Lösung für gefunden. Was ganz gut geklappt hat, ist im Vorhinein die Themen zu definieren und dann zu sagen, hey, hier ist es jetzt halt Case Study zu Thema XY, dass man vorher schon weiß, worum es geht. Und dann können sich Leute gerne dazuschalten und zuhören. Und wenn sie nichts verstehen, sozusagen Pech gehabt. Aber dann ist quasi klar, dass es hier um einen realen Case geht und ja, man um sehr erfahrene Hilfe wünscht. Oder es ist dann halt der Fall, hätte ich nicht Einsteigerthemen, ich habe meine erste Retro vor mir. Okay. Liebe Leute, ich brauche Hilfe. So, ne? Dass man vorher einfach klar macht, worum es geht.
Ja, ist doch schon ein ganz guter Tipp. Und du hast für dich offensichtlich für die wirklichen Experten-Talks deine, ich nenne sie jetzt mal private Runde gefunden und bei den Firmen. Ich finde es schön, dass du sagst, gelebte Praxis, würde ich mir wünschen. Ich sehe es leider noch nicht immer so. Beziehungsweise ist eine gute Idee, fang du mal an, sowas an den Start zu bringen. Ist ja auch eine gute Sache, weil ich finde das extremst wichtig, gerade für die neuen Kolleginnen, dass sie da was an die Hand bekommen. Und auch für die Erfahrenen, erstens Expertenaustausch, ja, zweitens echte Fälle besprechen und drittens auch so ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln. Du hast ja gerade eben selber schon gesagt, du kommst von außen rein, schwimmst sozusagen in deinem eigenen Saft. Wenn da kein interner Austausch möglich ist, bleibt es ja so, dann kommst du mit deinem, ne, bringst du von mir so eine Blase da rein, aber ich mag es halt gerne, wenn aus der Blase, also wenn viele von den Seifenblasen sozusagen aufplatzen und es dann ein ganz großes Seifenlaugenmeer sozusagen
gibt. Ja,
ja. Ja, spannend. Wenn du jetzt sagst, also ich habe dich als erfolgreichen Menschen, als einfach erfolgreichen Menschen vorgestellt, wenn du dich dem jetzt mal anschließen wollen würdest, was würdest du denn sagen, hat dazu geführt, dass du jetzt dort stehst, wo ich dich so vorstellen kann?
Das ist eine schöne Frage und eine schwierige Frage. Also spontan würde ich auf jeden Fall sagen, Begeisterung für die Sache. Mich fasziniert das Thema und deshalb setze ich mich gerne damit auseinander und fühle mich da halt in die Themen rein. Das mag jetzt auch in meiner Vergangenheit liegen. Ich bin von Haus aus Physiker, ich habe Physik studiert. Das heißt, ich habe eine Tendenz, kopflastig zu sein und analytisch vorzugehen. Von dem her bin ich da, glaube ich, ganz richtig, auch wenn es natürlich viel menschelt, aber viele der Themen, gerade in der Augenentwicklung, sind nun mal schon sehr analytisch und sind viele komplexe und komplizierte Zusammenhänge, die man da vorher mal auseinanderdröseln muss. Also von dem her, also Begeisterung für die Sache, das ist mal auf jeden Fall ein Thema.
Ja, was du sagst, also bei aller Agilität, wir fangen schon mal an und überlegen dann, wo wir eigentlich hinwollen. Gerade bei der Organisationsentwicklung dürfen ja so 1, 2, 3 Schritte vorausgedacht werden. Ja. Jetzt hänge ich noch, wie bist du als Physiker du bist ja doch in weiten Teilen bei der Softwareentwicklung unterwegs, habe ich so mitbekommen. Mhm. Ja. Wie bist du als Physiker in die Softwareentwicklung und dann auch noch als Berater reingekommen?
Der Schritt ist gar nicht so absurd, wie man vielleicht zu meinen, also wie es scheint. Viele, ich glaube knapp 30% aller Physikabsolventen landen dann später in der IT oder in der Softwareentwicklung. Genau aus genannten Gründen, im Physikstudium, im Masterstudium kann man durchaus das ein oder andere programmieren. Oder nennen wir es Hacken, ich würde es jetzt nicht als Programmieren bezeichnen. Nur genau, das ist, glaube ich, schon sehr anschlussfähig. Und mir hat es einfach Spaß gemacht und deshalb habe ich mich damals damit beschäftigt. Letztendlich wollte ich eigentlich nur irgendwas machen, wo ich das Gefühl hatte, dass es der Markt gebrauchen kann. Als Physiker, es gibt ja keinen Job, der wo drauf steht, Physiker gesucht. Das ist ja meistens einfach nur Forschung und das kam für mich nicht in Frage.
Also damals schon markt- und wertschöpfungsorientiert unterwegs?
Ja, sozusagen, genau. Wie kann ich einen Beitrag liefern zu dem, was gebraucht wird da draußen? Und dann war es eben Softwareentwicklung und dann dachte ich mir, cool, habe ich Bock drauf, mache ich. Und dann bin ich halt in einer klassischen Dienstleistungsbutze gelandet, die halt Software für namhafte Kunden entwickelt. Ja. Und von da ging dann die Reise ganz klassisch weiter in die Projektleitung und dann in die Scrum Master-Rolle und dann in die Agile Coach-Rolle.
Mach das mal ruhig ein bisschen ausführlicher, weil ich glaube, dass da schon die Reise geht ja nicht für jeden so weiter. Die ist für dich besonders und aus meiner Sicht. Magst du jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber aus meiner Sicht bist du einigermaßen jung und hast dich ja schon beeindruckend entwickelt. Ich habe dich als Scrum Master kennengelernt oder du hast dich damals als Scrum Master vorgestellt und jetzt bist du, ich glaube, du nennst dich Mitglied der Geschäftsleitung, ne? Das ist ja schon ein Schritt, den es zu beleuchten wert ist, aus meiner Sicht zumindest.
Ja. Also, nachdem ich als Softwareentwickler angefangen habe und ich da schon großen Spaß hatte, habe ich da dann aber im Alltag relativ schnell gemerkt, dass es gewisse Themen gibt, die mich einfach nerven und wo ich das Gefühl hatte, dass ich da nichts dran ändern kann, wo ich auf andere angewiesen bin, dass sie es ändern. Sei es an übergeordneten Prozessen, sei es der Kunde, der dann vielleicht gewisse Dinge einfach nicht versteht, wie sie in der Softwareentwicklung funktionieren, etc. Und dann dachte ich mir, gut, wenn ich das ändern möchte, muss ich halt in eine Rolle gehen, wo ich das ändern kann. Und das war dann letztendlich die Scrum Master Rolle, beziehungsweise dann, damals war es irgendwie Projektleitung und Scrum Masterei zusammen. Ich habe mich irgendwie um alles gekümmert. Aber dann war ich in einer Position, wo ich halt eben sehr, sehr viel direkt mit dem Kunden zu tun hatte und mit ihm gemeinsam Dinge unchallengen konnte, wie du so schön gesagt hast, die halt nicht so funktioniert haben.
War das beim gleichen Kunden, wo du erster Entwickler warst und wo du dann...
Ja, da hatte ich das große Glück, dass ich über 3,5 Jahre lang in einem Projekt bei einem Kunden war. Und da hatte ich dann eben ein gewisses Vertrauensverhältnis und konnte mich da sehr viel austoben.
Und wie kam der Wechsel? Also wie ist der Wechsel aufgenommen worden? Du hast dich dafür entschieden, das ist ja das eine. Aber dann haben sie den David einen Tag als Entwickler, den nächsten Tag als Scrum Master, der da Dinge anfängt zu challengen. Wie ist denn das aufgenommen worden?
Das ist sehr, sehr gut aufgenommen worden, weil das war dann letztendlich, muss ich sagen, Glück, weil der damalige Projektleiter dann zum Abteilungsleiter befördert wurde und aus dem Projekt raus ist. Und dann war die Frage, wer übernimmt die Projektleiterrolle? Und ich habe mich als letztes weggeduckt. Und dann war ich, also stimmt nicht, das ist jetzt unfair. Ich bin proaktiv auf ihn zugegangen und dachte mir, komm, hier, ne, Karriere machen und so, probierst es mal, warum denn auch nicht? Und habe mich dann der Herausforderung angenommen. Und hatte dann aber auch super Unterstützung und bin dann eben proaktiv in die Projektleiterrolle gegangen, die damals dann eben auch die Scrum Master Tätigkeiten mitgemacht hat. Und weil ich dann noch Erfahrung als Entwickler hatte, habe ich die auch noch inne gehabt. Also ich war wirklich Mädchen für alles. Ich habe noch weiterentwickelt, habe die Projektleitung, Kundenansprechpartner und mich halt um die ganzen Scrum-Zeremonien damals noch gekümmert.
Ja. Und am Ende noch die Architektur selber gemacht.
Dafür gab es dann noch andere Leute, aber da habe ich auch mitgequatscht, das stimmt, ja.
Na klar, das Mädchen für alles. Ich möchte einmal kurz einhaken, weil ich meine, du hast gesagt, Herausforderung angenommen, du hast ja proaktiv gesucht, würde ich sagen, und du hast Glück gesagt. Ich finde ja Glück, man sagt so schön, Glück kommt zu den Tüchtigen. Ich mag es mittlerweile, das so zu sehen, Glück ist, wenn Bereitschaft auf Möglichkeit trifft. Die Möglichkeit hat sich eröffnet und die Bereitschaft hast du nicht nur gezeigt, sondern sogar proaktiv signalisiert. Das ist, du kannst es Glück nennen. Na klar, die Möglichkeit musste sich erstmal öffnen. Aber innerhalb von 3,5 Jahren kann sich sowas ja auch wirklich mal ergeben.
Ja, das stimmt. Es ist dann ja relativ schnell passiert. Also ich glaube, ich habe im Studium als Softwareentwickler mir alles selber beigebracht, ehrenamtlich gearbeitet, im Job selber. Das war kein Jahr, wo ich im Projekt als Softwareentwickler gearbeitet habe. Also ich glaube, im April ging es los und im Oktober war dann die erste Testphase und im Januar drauf bin ich dann offiziell Projektleiter geworden. Also 3/4 Jahr ungefähr. Okay. Das ging dann schon recht fix.
Ja, jetzt lass uns an der Stelle einmal kurz einhaken, wenn du sagst, im Studium schon Ehrenamt. Also mein Tag hat 24 Stunden. Ich vermute mal, du bist Mensch, deiner hat auch nur oder immerhin oder wahnsinnige 24 Stunden. Wie kriegst du das alles so unter, was dir wichtig ist?
Ja, ich kriege eigentlich überhaupt nicht alles unter, was mir wichtig ist. Habe ich zumindest das Gefühl. Also Priorisierung ist das Wichtigste. Und ich habe relativ früh angefangen, das ist einer solcher Sprüche, die man, ich habe es aus einem Buch irgendwo, ne? Aber letztendlich ist das dieser blöde Spruch, das, was nicht im Kalender steht, passiert nicht. Ja. Also ich arbeite recht wenig von To-Do-Listen, sondern ich arbeite wirklich nur nach Kalender. Und ich war relativ schnell ziemlich konsequent darin, mir einfach Fokuszeiten zu blocken, wo ich gesagt habe, hier mache ich Zeugs, was mir wichtig ist und ich bin nicht erreichbar. Ja. Handy aus, Outlook aus, Teams aus, was auch immer aus, Sachen erledigen.
Ja, spannend. Ja, also Time-Blocking ist das, was ich im Moment auch, natürlich, manche Sachen lassen sich in To-Do-Listen führen. Nur damit es erledigt, brauche ich halt Zeit und du sagst jetzt gerade Fokuszeiten und für manche Themen schreibe ich bewusst das in den Kalender und ist auch genau das, was ich so empfehle. Kommt ein bisschen auf die Art der Arbeit drauf an. Ich arbeite auch mit Menschen zusammen, die sehr stark im Verkauf oder in Kundenbetreuung da ist. Die müssen halt reagieren, aber wenn du sagst, Organisationsentwicklung, du brauchst ja wirklich mal Ruhezeiten, um an einem Thema konzentriert zu arbeiten und da die Zeit zu haben, wegzuschauen.
Ich brauche Zeit zu denken, ja. Absolut. Ja,
genau. Ja. Okay, spannend. Dann einmal zurück. Du bist jetzt Scrum Master und wie ging es von da ab weiter?
Ja, von da bin ich dann erstmal in der Rolle geblieben, habe dann aber genau aus den gerade eben genannten Gründen schnell gemerkt, das geht so nicht. Ich kann diese Dreifachrolle nicht länger durchziehen. Also Projektleitung, Scrum Master, Entwicklung, das ist einfach zu viel. Und habe mir dann halt jemanden gesucht, der mir die lästigen Tätigkeiten abnimmt, auf die ich keine Lust hatte. Das waren dann meistens die Projektleitertätigkeiten, Controlling, Rechnung schreiben, Zeitbuchungen koordinieren und kontrollieren und all sowas. Und habe mich dann eben nur noch auf die Teams fokussiert und habe auch meine Entwicklertätigkeiten größtenteils abgegeben oder sukzessive runtergefahren, während ich andere halt noch mit meinen Themen dann betreut habe.
Wo konntest du die ganzen Controlling-Themen lassen?
Es gibt zum Glück Leute, die das wirklich gut können und auch gerne machen.
Okay, war das bei euch?
Leute, die sind großartig in Excel und die spielen da gerne mit und für mich ist das ein No-Go.
Ja, auch da nochmal eigene Stärken kennen, eigene Präferenzen kennen. Ja. Und dann möglichst diverse Teams, dass solche Dinge auch abgelagert werden können. Und zwar nicht, also aus seiner Sicht vielleicht abgeschoben und auf der anderen Seite sehr willkommen aufgenommen.
Ja, also das klang aus meiner Sicht abgeschoben. Aus seiner Sicht, es war gut und es war fürs ganze Team gut, weil er hat das so brillant super gemacht und da war alles on point und er wusste ganz genau, wann wie viel Budget weg ist und wer wo was nicht gebucht hatte und so. Also genial.
Ja, Win-Win.
Win-Win.
Und war das aus dem Team? War das eine Assistenz, die zusätzlich aus dem Team? Okay.
Also aus einem benachbarten Team, der dann zu uns ins Projekt gewechselt ist, weil er Lust drauf hatte.
Ja. Also nochmal doppelt gut.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Also sprich auch wieder fokussieren, was ja auch mit ein Thema vom Agilen ist. Ne? Fokussiert an einem Thema arbeiten oder an wenigen Themen arbeiten. Und was ist dann passiert?
Ja, als ich dann mehr und mehr meine Tätigkeiten als Scrum Master gefunden habe, ist das Team auch nebenbei immer größer geworden. Sodass, dann ist jetzt die Frage, jetzt müssen wir darüber reden, ob jetzt, was ist ein Scrum Master, was ist ein Agile Coach? Ich würde mich dann als Agile Coach bezeichnen, weil wir waren dann zu Spitzenzeiten 30 Leute, 5 Teams, die ich unterstützt habe in ihrer Wertschöpfung. Und als das dann gelaufen ist, habe ich mich halt auch mehr und mehr eben wegen der langen Projektlaufzeiten und weil ich ein gutes Vertrauensverhältnis zum Kunden hatte, dann auch viel mit den Kundenthemen beschäftigt. Also was kann man auf Kundenseite dann tun, um den Impact des Teams noch weiter zu erhöhen? Das waren dann die Anfänge der Organisationsentwicklung, würde ich sagen. Und damals hatte ich davon auch überhaupt keine Ahnung von. Also das war einfach, hat irgendwie sinnvoll geklungen und das machen wir jetzt mal. Und da war der Kunde zum Glück eben sehr offen für Vorschläge, weil das auch eines der ersten Projekte war, wo wir eben die agile Arbeitsweise gemeinsam uns erarbeitet haben. Das war schon echt cool.
Klingt so, als wäre der Kunde für dich und umgekehrt du auch für den Kunden ein Glücksfall gewesen.
Ja.
Einfach mal die Dinge ausprobieren. Und es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob es ein kluger Spruch oder ein blöder Spruch ist, aber alles ist schwer, bis man weiß, wie es geht.
Genau.
Und die Organisation ist ja immer spezifisch. Ne? Ja. Also was willst du mit einem Lehrbuch kommen? Wir müssen jetzt aber das machen. Ich meine, ne, denk mal an den Anfang unseres Gesprächs. Das sind natürlich irgendwie Allgemeinplätze. Ziele klären, wer sind die Stakeholder? Und dann erinnere dich mal zurück, in wie vielen Projekten, an denen du teilgenommen hast oder von denen du gehört hast, wo genau das nicht passiert. Wo auch vielleicht noch, das ist der Auftraggeber, das sind die Ansprechpartner, wir wollen so grob und das machen. Ah ja, haben wir verstanden. Aber nicht mal nachgefragt, was heißt denn das genau? Und die Frage, die du gerade eben gestellt hast, die ich ganz häufig nicht gestellt oder beantwortet sehe, ist eben, wer könnten die Störeinflüsse sein? Also wer kommt dann am Ende, wenn wir sozusagen das Ergebnis vorstellen und sagt, so können wir das doch nicht machen, warum habt ihr das denn nicht so gemacht? Und dann geht es zurück auf Anfang. Von daher, ne, es klingt immer alles so einfach, nur das Buch abarbeiten reicht halt nicht. Genau. Und dann nimm uns noch einmal, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, auf einen schnellen Zeitsprung mit. Agiler Coach, da hast du, glaube ich, auch in 1, 2, 3 Projekten mitgearbeitet. Wie kam es dann dazu, dass du jetzt Mitglied der Geschäftsleitung?
Genau, also das Projekt, von dem wir gerade gesprochen haben, wurde dann unschönerweise ziemlich spontan durch die Corona-Krise beendet. Und dann hatte ich mir auch rückblickend irgendwie die Frage gestellt, ob ich jetzt auch noch mal was anderes sehen möchte. Habe dann den Dienstleister gewechselt, bin dann da in ähnliche Themen gegangen, habe da verschiedene Branchen kennengelernt, war auch mal im öffentlichen Sektor unterwegs. Habe aber auch da dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit meinen Themen als Scrum Master oder Agile Coach bei einem Dienstleister relativ schnell an die Grenzen der Wirksamkeit komme, weil die Kunden die Rolle meist nicht verstehen. Ja. Und ist auch nicht böse gemeint, sondern das heißt einfach nur, hey, wir arbeiten nach Scrum, dafür brauchen wir anscheinend einen Scrum Master, hey, wir suchen einen Scrum Master. So, wenn der jetzt aber anfängt, blöde Fragen zu stellen und anfängt, Zitat von einem Kunden, ich soll mich ums Team kümmern und weniger stören, dann wird es irgendwann wird es dann anstrengend. Ja.
Ja, das stimmt. Ja. An der Stelle vielleicht, du hast ja auch wirklich den Podcast, kannst vielleicht am Ende noch was zu sagen. Wir müssen reden, da gibt es auch 2, 3, ist jetzt schon eine Weile her, aber 2, 3 Episoden, wo dein Hadern mit dieser Rolle IT-Dienstleister, der beauftragt wird, ohne dass man das Ergebnis haben möchte. Das hast du ja relativ gut, wie ich finde, diskutiert. Mag jetzt schon ein Jahr her sein oder so. Aber ja, und ist für mich absolut nachvollziehbar. Ne? Also ja. Manche Menschen stellen ja Fragen, auf die sie die Antwort nicht hören wollen und geben dann noch Menschen genau. Geld dafür, dass sie diese Fragen stellen, die sie gar nicht beantworten möchten. Ne?
Ja, oder andersrum, die Frage habe ich jetzt bei einem Einkauf oder so nie gestellt, nur andersrum gedacht. Ne? Ich meine, wenn man jetzt einen typischen Tagessatz für einen Scrum Master nimmt, irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro, den man dann halt so zahlt. Also zahle ich wirklich 1000 Euro für jemanden, der einfach nur Meetings moderiert? Also, come on. Also, wozu? Das fände ich jetzt, wenn ich im Einkauf sitzen würde, irgendwie bescheuert, wo ich mir denken würde, also, warum? Ja. Warum ist der hier nicht 1000 Euro wert dafür, dass er einfach nur Meetings moderiert?
Und kommt dann anderthalb Jahre, ganz genau.
Ja, also. Ja genau. Also,
so. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig.
Ich wollte den Sprung jetzt noch machen. Ich habe dann eben ein paar Dienstleister ausprobiert, bin immer wieder in dieselben Probleme gerannt und habe dann, es hat sich eine Möglichkeit aufgetan, wo sich jemand mir erzählt hat, dass er eine neue Firma gründet, die er jetzt auf neue Beine stellen möchte, und wir waren uns auf Anhieb sympathisch, und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann entschieden, damit einzusteigen und bin dann jetzt dieses Jahr im Mai als Nummer 2 mit in dieser neuen Firma eingestiegen und demnach jetzt eben Mitglied in der Geschäftsleitung, und wir bauen jetzt Beratung unter eigener Flagge, so wie wir es für richtig halten, einfach selber. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr, jetzt muss ich selber machen, so wie ich es für richtig halte.
Ja. Und das wird wahrscheinlich dein weiteres Erfolgsgeheimnis sein. Du hast aus meiner Sicht viele Dinge richtig verstanden, die andere, die von Agilität quatschen, eben, sie behaupten, sie haben es verstanden, haben es nicht verstanden, leben es entsprechend nicht, und du hast ja dann auch noch eine Klarheit, aus meiner Sicht zumindest, was deine Werte sind und wie du sie gelebt wissen möchtest, und hast ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, man muss nicht alles ertragen, nur weil es irgendwo mal angefangen hat. Ne?
Ja, genau.
Genau. Lass uns mal, wie gesagt, Blick auf die Uhr. Ich habe so ein paar Fragen, die ich ganz gerne zum Abschluss stelle. Gerne kurze Antworten, muss nicht ein Satz sein, dürfen auch 2 oder 3 Sätze sein.
Ich gebe mein Bestes.
Genau. Erzähl doch mal, was weißt du heute, was du gerne schon vor ein paar Jahren gewusst hättest?
Also, da habe ich jetzt eine persönliche und eine fachliche Antwort. Die persönliche ist, dass ich, glaube ich, jetzt erst letztens verstanden habe, wie wichtig es ist, ständig, viel, und hier ist das entscheidende Wort, ehrlich miteinander zu reden, was auch immer das bedeutet, aber klar zu sein, was man eben möchte und was man nicht möchte, und auch eben unangenehme Dinge ansprechen, wenn ein Störgefühl entsteht, diese Sachen frühzeitig anzusprechen, das erspart langfristig eine Menge, Menge, Menge Schmerzen. Das ist die private Antwort. Die berufliche Antwort, eines der, was mein Denken komplett geändert hat, ist eben von Luhmann. Und Luhmann hat eben gesagt, dass Organisationen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation bestehen. Da könnten wir jetzt eine neue Folge draus drehen und uns 5 Stunden vorzüglich darüber unterhalten, aber ich stelle es jetzt einfach mal so hin. Organisationen bestehen aus Kommunikation und nicht aus Menschen.
Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen eines Kommunikationstrainers.
Ja, genau. Schön.
Ja. Okay, ja, danke dir dafür. Dann, welche 3 Dinge haben dich nachhaltig beeinflusst? Das können Bücher sein, das können Filme sein, das kann auch ein Podcast sein. Also wo hast du so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo du sagst, jetzt habe ich auch, das kann ja Jahre her sein, es hat immer noch einen Effekt auf mein Leben.
Also den größten Einfluss, kann ich sagen, hatte definitiv Jordan B. Peterson. Mit seinen Vorlesungen, die auf YouTube öffentlich zugänglich sind, und auch mit seinen Büchern. Ist nicht ganz einfache Kost. Er auch als Person ist, muss man wollen.
Kannst du noch 1, 2 Worte für die Hörer sagen?
Er ist Psychologieprofessor, oder war, glaube ich, Psychologieprofessor. Er hat sich jetzt von der Uni verabschiedet in Toronto. Und sein Lebenswerk besteht quasi darin, dass er sich damit beschäftigt hat, mit der Frage, wie es zum Fall der Sowjetunion kommen konnte oder auch wie es quasi zum Nazi-Deutschland kommen konnte. Also was muss in den Menschen passieren, dass so etwas möglich ist wie in Nazi-Deutschland? Und dann geht er da die psychologischen Abgründe eines Menschen ein. Und zieht daraus sehr pragmatische Schlüsse und hat eben seine 10 Rules for Life geschrieben, 12 Rules for Life. Und sein zweites Buch, Another 12 Rules for Life. Da war er jetzt nicht so kreativ. Aber es ist also einer der für mich wichtigsten Denker der heutigen Zeit. Okay.
Ja. Was genau hat es mit dir gemacht?
Boah, ich habe über viele Dinge angefangen, anders nachzudenken. Das eine ist zum Beispiel, dass ich lange Zeit für mich selber der Meinung war, zum Beispiel, dass ich nicht heiraten möchte, weil ich es für ein veraltetes Konzept halte. Und er hat mich da komplett umgepolt. Also er hat mir einen komplett neuen Blick auf das Thema Ehe zum Beispiel gegeben. Er hat für mich ein komplett neues Verständnis der Bibel aufgeworfen, weil er hat in auch eine Vorlesungsserie, wo er über die Bibel spricht und nicht, also abstrahiert vom religiösen Kontext, sondern er guckt sich an, was die Geschichten in der Bibel psychologisch quasi bedeuten und warum sie so ein Fundament sind für unsere westliche Welt, also für die christliche Welt.
Na, das klingt ja wirklich spannend.
Ja.
Da habe ich doch 12 Rules for Life, da habe ich doch mal ein Buch zu lesen.
Ja, also kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ja, ist harter Stoff, aber cool.
Okay, starke Empfehlung. Dann Nummer 2. Was willst du da nennen?
Als zweiten fällt mir ein Dave Snowden von ehemals Cognitive Edge, jetzt glaube ich Kinevin Company. Er ist auch keine einfache Persönlichkeit, aber auch ein brillanter Denker. Er ist eben einer der Vorreiter in der Komplexitätstheorie. Ist also auch viel im Unternehmensstrategie-Kontext unterwegs. Ist der Begründer des Kinevin Frameworks unter anderem. Womit ich täglich arbeite als Organisationsentwickler.
Na klar.
Und er hat fantastische Vorträge auf YouTube. Und er ist auch nicht ganz einfach. Man könnte ihn, ich finde ihn an der einen oder anderen Stelle ziemlich arrogant, aber er hat es verdient. Also er ist einfach viel zu clever für diese Welt.
Ja. Du scheinst ja ein Faible für die nicht ganz einfachen Typen zu haben.
Ja.
Dann bin ich jetzt schon gespannt. Der dritte Tipp, den du hast.
Gut, da muss ich jetzt auch, dann schlagen wir jetzt die andere Richtung ein, dann würde ich schon sagen, also ich habe mich lange Zeit mit NLP beschäftigt, also gerade dann Marc Plätzer mit seiner Plätzer-Akademie. Das war schon auch, da sind viele, viele, viele gute Tipps dabei. NLP ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, kontroverses Thema. Auch da muss man aufpassen, ob man jetzt irgendwie die DVNLP und so weiter nimmt. Aber ich sage jetzt hier einfach, Marc und die Art und Weise, wie er Persönlichkeitsentwicklung mir näher gebracht hat, hat mich schon auch nachhaltig beeinflusst. Das kann ich nicht anders machen. Also genau, das wäre gelogen, wenn ich das abstreiten würde.
Also NLP ist umstritten und da ist ja die Frage, wer es einsetzt, zu welchen Zwecken. Ich sage das immer so salopp, der Scheiß funktioniert. Wenn du was Gutes machen möchtest, funktioniert er gut. Wenn du was Schlechtes machen möchtest, funktioniert er auch gut. Das Ergebnis wird halt schlecht. Und ich möchte auch die Diskussion gar nicht einsteigen. Einiges ist ja widerlegt, was auch immer das heißt. Manche Sachen funktionieren wirklich krass gut und ich sehe es ja im Alltag, wie es läuft.
Ja.
Tu mir doch mal den Gefallen. Jetzt sind wir bei den Top-3-Listen. Jetzt hast du NLP und Marc Plätzer so rausgestellt. Welche drei Punkte in dem NLP-Blog würdest du da herausgreifen, die für dich persönlich den Unterschied gemacht haben?
Also Punkt 1 mit weitem Abstand ist der liebevolle Umgang mit mir und mit anderen. Das ist, glaube ich, der größte Gamechanger gewesen. Ja, klingt irgendwie so banal, aber hat eine Menge bewirkt.
Ich finde das toll, dass du das sagst, weil es eben auch NLP ist sehr umstritten und weil viele Menschen hätten, die das als umstritten sehen, wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du das sagst.
Ja, es geht um, also letztendlich ist NLP einfach nur eine Methodik, um Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Und eines der Ergebnisse ist halt, die ich für mich mitgenommen habe, dass es, glaube ich, der Welt gut tun würde, wenn wir alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Und das hat Marc für mich so sehr gepredigt wie kein anderer.
Ja, da bin ich ihm auch persönlich sehr dankbar für, dass er das geschafft hat.
Ja, genau.
Und was war noch dabei?
Dann als zweitens die Meta-Programme, die Meta-Motivationsprogramme. Das heißt, was motiviert mich, ist letztendlich ein Persönlichkeitsprofil, was aber deutlich differenzierter ist als jetzt ein, weiß ich nicht, jetzt fällt mir nichts ein, ein Myers-Briggs oder ein DISC-Modell, wie ich finde, weil es einfach mehrere Kombinationsmöglichkeiten gibt und man deshalb Menschen besser einschätzen kann. Also sehr spaßiges Werkzeug.
Ja.
Genau. Und dann würde ich noch sagen, die kommt, also spielt da mit rein, das Propulsion System, also Motivationsstrategie im Sinne von, ich brauche ein klares Hinzuziel und ich brauche definitiv, aber also ich persönlich brauche auch was, was mich von weg motiviert. Und das ist eine super Kombi, um sich zu motivieren.
Ist bei uns in jedem Training quasi Bestandteil der ersten, ich sag mal, Viertelstunde. Es darf wehtun, damit du in Bewegung kommst, und es darf schön werden, damit du auch in Bewegung bleibst.
Ja, und also das kann ich wirklich sagen, das funktioniert also einwandfrei.
Ja, stark. Ja, finde ich, also kann ich sehr viel, also sind deine Tipps natürlich, und ich kann gleichsam sehr gut andocken. Wo wir schon bei den schönen Dreierlisten sind, welche drei Personen sind deiner Meinung nach auch einfach erfolgreich, passen also gut hierher und sollten auch mal eingeladen sein?
Ui, okay, da müsst ihr jetzt ein bisschen nachdenken. Ich würde natürlich sagen, John Peterson, Dave Snowden, Mark Plätzer, wie wäre es damit?
Sagt man unterkomplex heutzutage, oder?
Einfach erfolgreich. Ja, jetzt Moment. Die du auch ohne weiteres wahrscheinlich erreichen kannst, oder?
Wäre schön.
Ja.
Also Marc wurde auch schon ein oder zweimal genannt, den werde ich definitiv mal anpingen.
Da fällt, also den Michael Teves könntest du ja zum Beispiel nehmen, der ja jahrelang als HR-Chef tätig war und sich dann selbstständig gemacht hat und da, so wie ich jetzt weiß, auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Mhm. Florian Mohr würde mir noch einfallen. Als vor allen Dingen, ich muss jetzt überlegen, aber ich glaube, als Vater von 5 Kindern, das muss man erstmal hinkriegen. Also nicht 5 Kinder zu kriegen, sondern auch, aber noch mit Job und Familie und das alles irgendwie oft zu bewerkstelligen.
Ja, das stimmt. Und hat, glaube ich, auch nochmal sogar den Kurs gewechselt, ne? Also
ja, das weiß ich jetzt, das weiß ich gerade gar nicht.
Ja, so oder so, Berufsleben und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sind es 5, sind es 6? Also es war, glaube ich, eine Volleyballmannschaft, von daher kommen 5 wahrscheinlich hin.
Ja,
spannend. Und hast du noch einen dritten? Oder ein Niedrig-Tee vielleicht?
Dich selber, Hajo.
Ha! Ja, das mache ich vielleicht mal.
Ja. Deine eigene Geschichte.
Ja. Meine eigene Geschichte, ja. Deswegen starte ich auch hier den Podcast, um der mehr und mehr Sichtbarkeit zu geben.
Ja, genau.
Ja, dann sage ich mal danke für die Blumen. Damit hast du mich ja implizit als erfolgreich bezeichnet.
Ja, sehr gerne.
Das kann ich ja mal machen. Ja, sehr schön. Eine letzte Frage, jetzt hier von den Abschlussfragen. Was würdest du sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz?
Sei liebevoll und ehrlich.
Sei liebevoll und ehrlich. Ich schreibe das gerade auf, deswegen. Sei liebevoll und ehrlich. Das sind ja schon fast perfekte Schlussworte. Und so leicht möchte ich die nie gehen lassen. Wo finden wir denn mehr von dir? Was ist der beste Weg zu dir?
Ja, also die offensichtlichste Sache wäre einfach über LinkedIn zum Beispiel. Da findet man mich unter meinem Namen. Symhofen mit Y und V, wie Symphonie und Beethoven. Für diejenigen, die es, genau, nicht holländisch, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und natürlich, du hast gerne schon meinen Podcast angesprochen. Also Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master und Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da kann man mich gerne finden. Und wir haben dementsprechend auch eine Webseite zum Podcast. Das heißt, es ist wir-müssen-reden.net. Da findet man auch weitere Infos zu mir, zum Podcast.
Okay, ja. Sehr schön, sehr schön.
Und natürlich, das kann ich ja auch noch sagen, wer sich für die Firma interessiert, also unsere Firma heißt Bluefield.
Ah.
Das heißt, also Bluefield wie das blaue Feld, -solutions.de. Webseite geht jetzt auch bald live und da kann man uns dann finden.
Genau, das soll ja auch erwähnt sein.
Ja.
David, mir hat das super Spaß gemacht. Ich spreche halt sehr gerne mit einfach erfolgreichen Menschen. Du bist einer davon. Und ich würde dir ganz gern die letzten Worte überlassen. Also, hab vielen Dank, mach's gut und bleib einfach erfolgreich. Was möchtest du uns jetzt noch sagen?
Da kann ich ja nichts mehr hinzufügen, Hajo. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
Danke dir. Das war es schon wieder für heute. Der Einfach Erfolgreich Podcast.